Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Klemmer Börse. Mein Name ist Carsten und am anderen Mikrofon wie immer der Philipp. Hallo Philipp.
Hallo zusammen. Ja, die letzten Tage haben wir euch ja ein wenig gefehlt, so das Feedback. Wir hatten ein paar technische Probleme und starten jetzt nochmal neu. Das Tolle ist, wir stehen kurz vor der Wahl und von daher haben wir genug Stoff für diese Folge. Denn da gibt es ja zum Glück noch genug Spannung und dementsprechend genug Konstellation und das soll heute unser Schwerpunktthema sein.
Genau. In nicht mal 24 Stunden könnt ihr in die Wahllokale gehen und da eure Stimme abgeben. Und natürlich diese Bundestagswahl, es ist ja schon sehr viel im Vorfeld darüber geschrieben worden. Und natürlich sehen wir auch den Umstand, dass es sicherlich eine der spannendsten Bundestagswahlen der, ja, vielleicht sogar der Geschichte der Bundesrepublik sein könnten. Denn im Endeffekt, zumindest wurde es so hochgekocht, könnte es eine echte Richtungswahl werden. Aber ob das jetzt nun, ich sag mal so, nur wieder so ein Schlagzeilen, so ein Clickbaiting ist von den Medien oder ob es tatsächlich eine Richtungsentscheidung geben könnte, das werden wir heute auch besprechen. Und wir werden natürlich auch besprechen, was denn so die verschiedenen Möglichkeiten sind, wie ihr als Anleger, also wenn ihr am Aktienmarkt tätig seid, wie ihr euch auf die Ergebnisse vorbereiten könnt und was ihr daraus am Ende machen könnt. Bevor wir hier in Medias Res gehen, welche möglichen Szenarien es gibt, an dich, Philipp, vielleicht mal die Frage, du hast mir im Vorfeld erzählt, du hast mal die KI gefragt, was denn das Wahlergebnis sein könnte. Was sagt denn die KI?
Nee, nach dem Wahlergebnis habe ich gar nicht gefragt, sondern nach den, ich habe drei Konstellationen eingegeben, wobei die erste Konstellation mit der CDU und AfD ja wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich ist. Aber auch da würden sich ja verschiedene Zukunftsbranchen und Unternehmen ergeben, die davon profitieren würden. Dann habe ich die Konstellation mit der CDU, der SPD eingegeben und ich habe die Konstellation aus der sogenannten Deutschland-Koalition, ich weiß gar nicht, wie man sie nennt, also Schwarz-Rot-Gelb eingegeben und habe dort einmal geschaut, ob es andere Branchen geben würde, ob es andere Unternehmen geben würde. Bei diesen drei Konstellationen würde sich gar nicht so viel ändern.
Okay, und jetzt hast du eine Möglichkeit gar nicht genannt, nämlich CDU, CSU, SPD und die Grünen. Ich habe nämlich auch mal mein persönliches Orakel befragt, nämlich YouGov. Das ist ja eine Plattform, wo man entsprechend seine Meinung zu verschiedenen politischen Themen abgeben kann. Und die sind natürlich auch jetzt ganz stark involviert gewesen in den letzten Wochen und haben jetzt natürlich auch vielfältige Berechnungen angestellt, was nun passen könnte, was nicht passen könnte. Und die aktuellen Ergebnisse, soweit ich das jetzt erstmal nur ganz kurz noch referieren möchte, ist halt tatsächlich, also du hast es ja schon gesagt, also CDU, CSU, AfD, müssen wir leider, das können wir hier nicht unbedingt thematisieren, weil es sehr unwahrscheinlich sein dürfte, so eine Koalition. Wichtiger oder wahrscheinlicher wäre halt je nach Abschneiden Koalition zwischen CDU, CSU und SPD oder eben mit SPD und Grünen zusammen, wenn halt die FDP nicht in den Bundestag kommt. Und danach sieht's nach den letzten Fragen ja aus. Aber trotzdem, es könnte sogar eine ganze andere Menge passieren. Es könnte zum Beispiel passieren, dass BSW nicht reinkommt, dass die Linken, die zuletzt in Umfragen deutlich angezogen sind, dass das vielleicht auch nur Fehlerquoten waren. Also ich glaube, das wird total spannend, weil wir haben eigentlich, muss ich sagen, so zwei Grundszenarien für die zukünftige Zusammensetzung des Bundestages, nämlich entweder reduziert sich alles tatsächlich dann auf vier Parteien, was dann möglicherweise zu einer Dreierkoalition und einer einzigen Oppositionspartei führen könnte. Auf der anderen Seite hätten wir vielleicht auch das Szenario, dass wir unwahrscheinlich viele Parteien, Kleinparteien reinbekommen. Also wenn zum Beispiel die FDP, die ja der BSW und die Linke das ins Parlament schaffen, dann haben wir da plötzlich 7 Parteien, wenn ich jetzt richtig durchgezählt habe. Eigentlich 8, wenn man die CDU und die CSU getrennt noch sieht. Und das ist, glaube ich, ja in der bundesrepublikanischen Geschichte ja auch nicht gerade gewöhnlich gewesen bisher. Aber lass uns mal über die möglichen Szenarien sprechen. Also ich würde da tatsächlich als eines der Hauptszenarien die Kombination zwischen CDU, CSU und FDP, wenn denn die Liberalen den Sprung schaffen, sehen, obwohl die sich ja im Wahlkampf nicht viel geschenkt haben. Und es gab ja auch Äußerungen, die aus der, ich sag mal so, historischen Verbundenheit doch oder hinter die historische Verbundenheit beider Parteien oder aller dreier Parteien doch ein großes Fragezeichen gesetzt hat. Aber generell kann man ja sagen, so eine Kombination in erster Linie würde der Markt, um jetzt mal aus unserer Sicht als Investoren zu sprechen, darauf setzen, dass wir hier wirtschaftsliberale Reformen bekommen.
Das ist ja auch so meine Hoffnung, genau, wir machen was mit Aktien, wir wollen, dass die Aktien nach vorne gehen die Hoffnung besteht natürlich dann, dass wir dann wieder jemanden im Ministerium für Wirtschaft haben und auch Finanzen haben, die da eine gewisse Kompetenz haben und dementsprechend dann genau diese Themen nach vorne bringen. Und wenn dann noch das Thema Bürokratieabbau kommen könnte, dann hätten wir ja schon 3 Punkte, womit man ein Land sehr, sehr gut gestalten könnte. Ob das dann so
kommt, muss ja, ist dann natürlich, ja. Man muss ja wirklich so sehen, dass jetzt unabhängig von irgendwelchen politischen oder ideologischen Diskussionen, Deutschland war mal eine ganze Zeit lang das Powerhouse in Europa, was letzten Endes ja auch mehr oder weniger fast alles bezahlt hat. Seit 3 Jahren stecken wir in einer Wirtschaftsflaute, die sich nicht verbessert, sondern eigentlich immer nur noch tiefer und vor allen Dingen hartnäckiger geworden ist. Und das betrifft natürlich insbesondere ja die Binnenkonjunktur. Und du hast es ja schon angesprochen, Bürokratie, tausende neue Regelungen und Gesetze, die eins abstruser benannt worden sind als das andere, was insbesondere natürlich dem deutschen Mittelstand sprichwörtlich die Luft zum Atmen nimmt, was ja nicht nur das Regelungswerk an sich betrifft, sondern, und da spreche ich ja dann letzten Endes auch aus eigener Erfahrung als Unternehmer, du hast halt immer höhere Kosten und zeitliche Aufwände, um allen gesetzlichen Auflagen nachkommen zu können. Und ich habe einen kleinen Betrieb oder ein kleines Unternehmen. Und wen es dann halt wirklich betrifft, sind dann halt die, die halt über 10 Mitarbeiter haben oder 50 Mitarbeiter haben, wo dann letzten Endes die Auflagen oder die Bürokratieanforderungen plötzlich so ein Riesenschritt und Sprung machen, was dann in keiner Art und Weise einem wie auch immer gearteten Nutzen gegenübersteht. Also ich glaube, eine neue Regierung, egal wie sie letzten Endes aussehen wird, hätte eigentlich eine der Hauptaufgaben eben diesen Bürokratieabbau. Aber ich fürchte, wenn man mal so sieht, welche Trends es in den letzten Jahren und auch schon vorher unter einer CDU-geführten Regierung gegeben hatte, was den öffentlichen Dienst, was den Staatsapparat anging, da bin ich doch sehr missmutig, muss ich mal sagen, bestimmt.
Deswegen, ich hatte mir letztens nochmal von einem Strategen, so einem Professor Rieken, ein Video angeschaut. Die geht da immer sehr strategisch ran. Und da gab es ja dann nochmal eine Äußerung, sollte im März sich durchsetzen, so wie er jetzt in den letzten Tagen die CDU ausgerichtet hat, dann wird es wahrscheinlich auch dazu kommen, was so in der Vergangenheit halt auch passiert ist, ne? Dass andere Parteien, dass andere Mitglieder aus den Parteien dann halt rausgehen, ne? Und dass die CDU dann sich vielleicht auch nochmal neu aufstellen würde, ne? Also alle, die also Merkelianer waren oder die man ja eben dann zurechnet, die würden dann vielleicht sagen, nee, das ist vielleicht nicht mehr meine Partei und die CDU würde dann vielleicht einen neuen Weg eingehen. Das ist die Frage, ob das passiert. Für die Partei wäre es vielleicht langfristig gut, vielleicht auch nicht. Fürs Regieren ist natürlich schwierig, wenn er dann nochmal innere Konflikte hat. Ne?
Was wäre denn, was siehst du denn noch so als Problemfelder an einer Wirtschaft, was von einer wirtschaftsliberaler Regierung.
Ja, also wir haben ja jetzt gesehen, wenn je mehr Parteien wir drin haben, desto mehr Wünsche gibt es. Je mehr Wünsche es in den Parteien gibt, desto teurer ist es in der Regel. Oder, wie wir das jetzt bei der FDP gesehen haben, dass sie sich dann profilieren wollen, damit sie nicht untergehen, was dann für das Gesamtziel der Bundesregierung ja auch manchmal nicht, das ist, was wir uns halt, für die Partei ist vielleicht ganz gut, aber für das Land ist es dann halt manchmal nicht so gut. Und von daher sind das natürlich Konflikte, die dann halt reinkommen, ne? Andererseits, ja. Was ist die Alternative, ne? Also
kommen wir mal zum alternativen Szenario, nämlich dass es eine Koalition geben wird, CDU, CSU, und da denke ich mal, dass es angesichts der Umfrageergebnisse erst einmal relativ wahrscheinlich, wobei ich jetzt ein bisschen so den Advocatus Diaboli spielen möchte und sagen, wenn jetzt die Linke und die BSW und der BSW mit reinkämen, wäre ja rein rechnerisch, glaube ich, auch so eine Viererkoalition aus SPD, Grünen, BSW und Linken möglich. Ich wohne ja in Thüringen, also das wäre jetzt nicht sowas Ungewöhnliches. Auf Landesebene gibt's ja so ähnliche Koalitionen inzwischen, ja. Aber nehmen wir mal das Szenario an, CDU-geführte Regierung und die SPD ist mit dabei und womöglich auch die Grünen. Also ich muss sagen, ich gehe mal davon aus, dass es dann erstmal weiter so geben wird. Ich meine, es wird ja in Berlin ja schon drüber spekuliert, dass in so einer Konstellation zum Beispiel der Herr Habeck aus dem Wirtschaftsministerium ins Finanzministerium wechseln könnte. Und weil bei der Wirtschaft kann er ja nicht mehr viel kaputt machen. Ich würde grundsätzlich wahrscheinlich annehmen, dass bei so einer Konstellation wir erstmal den inhaltlichen Status quo behalten, so wie er sich jetzt darstellt. Und das wäre natürlich für die Unternehmen in Deutschland, glaube ich, ein ziemlich fatales Signal. Wir haben ja, letzten Endes haben wir ja zwei Ebenen bei den Unternehmen. Die Verbände, die großen Unternehmensorganisationen, die haben sich ja in den letzten Monaten und Jahren diesbezüglich ja immer sehr regierungsfreundlich geäußert. Zwar ab und zu mal das eine oder andere angemahnt, aber nicht wirklich mit Nachdruck. Die Unternehmen selbst haben sehr, sehr selten die Stimme erhoben. Ich weiß jetzt nicht, ob das innere Resignation dann war oder ist, oder ob man einfach gesagt hat, okay, ich orientiere mich halt generell um, und wir sehen es ja gerade an den großen Unternehmen aus dem DAX zum Beispiel, dass viele von diesen Unternehmen ihre ausländischen Aktivitäten in den letzten Jahren deutlich verstärkt haben, Produktionen ins Ausland verlagert haben und natürlich auch aufgrund ihrer Größe, die auch sicherlich in der Lage sind, entsprechende neue Strategien zu fahren. Aber wir wissen ja, Deutschland, das sind die DAX-Unternehmen sind sicherlich die Highlights, die Schwergewichte, aber die deutsche Wirtschaft wird hauptsächlich vom Mittelstand getragen, der eben auf den deutschen Markt fokussiert ist. Und da erzähle ich jetzt noch mal ganz kurz von meinem Ausflug nach Hamburg vor kurzen Tagen zu den Hamburger Investorentagen, wo ich ja auch die Gelegenheit hatte, mit etlichen Firmen aus dem Small- und Mid-Cap-Bereich zu sprechen. Und ich kann eigentlich auch nur so sagen, ohne jetzt speziellen Namen zu sagen, eigentlich hat jeder auf die Politik geschimpft, weil die Politik halt nicht in der Lage ist, einen Rahmen zu schaffen, derzeit einen regulatorischen, einen politischen, einen fiskalischen Rahmen zu schaffen, dass gerade der deutsche Mittelstand prosperiert. Und das war dann letzten Endes auch immer wieder die Forderung dann an eine neue Regierung, dass sich hier letzten Endes was wirklich Signifikantes tun muss. Und ich glaube, das Grundproblem ist, wenn man jetzt das Wort Reformen hört, ne, haben wir ja inzwischen gelernt in den letzten 20 Jahren, Reformen sind eigentlich nie gut, ist eigentlich immer was Schlechtes oder eine Verschlimmbesserung gewesen. Ja. Viele wünschen sich eigentlich wirklich ein Zurück vor, weiß ich nicht, 2010, dass man einfach wieder deutlich stärker marktwirtschaftliche Prinzipien an das regulatorische und gesetzliche Umfeld ansetzt. Wie gesagt, die Bundesrepublik ist ja mal unter dem Stichwort soziale Marktwirtschaft gestartet und Marktwirtschaft ist ja letzten Endes das, was Wachstum schafft. Aber das haben leider heutzutage viele Politiker, und da meine ich jetzt über alle Parteien hinweg, vergessen. Ich glaube, es hat ein bisschen was mit historischer Unkenntnis zu tun oder vielleicht auch mit mangelnder wirtschaftlicher Bildung oder Zugewandtheit. Aber nichtsdestotrotz muss es ja dennoch sein, dass man eine Volkswirtschaft entsprechend danach ausrichtet, was Wachstum schafft, und eine Aufblähung des Staatsapparates und eine Aufblähung des Sozialstaates schafft halt kein Wachstum, nur für die vielleicht jeweils Engagierten. Ja,
ich glaube, du brauchst halt auch einen super starken Charakter, ne? Also du wirst ja dann schon jeden Tag durch die öffentlichen Medien da gezogen. Ja. Und da brauchst du halt Menschen, die sagen, pass auf, das macht mir nichts aus, und schüttelt das halt wieder ab. Und da hatten wir ja in der Vergangenheit mal ein paar von, die haben das geschafft. Und die sehe ich jetzt gerade nicht, egal in welchen Parteien wir jetzt gerade sind. Und das beschreibt das ja gerade auch, diese Schwäche dann halt der persönlichen Stärke. Aber lass doch noch mal gucken, wie, ich habe ja jetzt hier die KI mal befragt, wie denn so die Konstellationen wären und wie sich das Ganze vielleicht auch in Branchen unterscheiden würde. Muss man dazu sagen, das ist natürlich immer das, was man so liest, was schöne Überschriften erzeugt. Ich gehe nicht davon aus, dass genau das dann noch alles kommen wird. Aber so ein Vorgeschmack, Zusammenfassung, das ist eigentlich ganz schön und entspannt. Bei welcher Konstellation sollen wir denn bleiben oder starten?
Naja, ich sag mal so, ich würde mir schon eine wirtschaftsliberale. Also,
komm, okay, dann fangen wir damit an. Dann schwörst du mal einmal rein in den Bereich CDU, SPD und FDP. Da kommt als erste Überschrift natürlich dann das Thema Wirtschaftspolitik. Steuererleichterung könnte man sich erhoffen. Gegebenenfalls dann auch das von dir eben beschriebene Szenario mit dem Bürokratieabbau. Da hat die FDP ja ganz, ganz doll auch das Fähnchen geschwungen in den letzten Wochen, wenn das dann da an möchte. Ob das dann so gut wird oder halt so wird, wie du es eben beschrieben hast, ist ja dann bleibt abzuwarten. Senkung der Unternehmenssteuern. Wenn man das jetzt aus der Brille der SPD sehen würde, meint die KI, die SPD würde hingegen auf Investitionen in Infrastruktur und Bildung drängen. Möglicherweise auch Lockerung der Schuldenbremse. Ich glaube, das beschreibt das Szenario eigentlich ganz gut, ne?
Da muss ich gleich mal nachhaken, weil das ist jetzt eigentlich für mich aus Investorensicht eigentlich schon fast eines der größten Probleme, auch aus Sicht eines Anleiheninvestors. Diese Schuldenbremse, die ja im Grundgesetz verankert ist. Ich habe das schon mitbekommen, dass letzten Endes auch ein Herr Merz in seiner unnachahmlichen Weise eine Abkehr von der Schuldenbremse letzten Endes nicht ausgeschlossen hat. Und ich glaube, dass Deutschland hier einen sehr gefährlichen Pfad wandelt, weil wir haben es ja in der Euro-Krise gesehen, wohin Schuldenmachen am Ende führen kann, wenn dem kein wirklicher Mehrwert oder Vermögensaufbau gegenübersteht. Also um das vielleicht nochmal ganz klar zu sagen, ich bin überhaupt nicht gegen Schulden. Im Gegenteil, Schulden sind eigentlich total sexy, vor allen Dingen aus Investorenseite, weil die sind sehr gut kalkulierbar, wenn es halt Anleihen sind, und du hast halt einen Rechtstitel darauf, dass dir dein Geld irgendwann mal zurückgezahlt wird und im Normalfall auch verzinst wird. Finde ich eine total geile Sache. wenn es darum geht, tatsächliche Investitionen zu machen, würde ich sagen, jederzeit sollte man das auch zum Teil Fremdkapital finanzieren. Das ist täglich Brot bei vielen Unternehmen jeglicher Größenordnung. Aber alle Unternehmen müssen darauf achten, weil ansonsten werden sie nämlich am Kapitalmarkt bestraft, dass das immer im Verhältnis zu ihrer Schuldentragfähigkeit ist. Und steht dann ein Land da, wie die Bundesrepublik, und sagt, ja, auch wir machen Schulden, um zu investieren. Finde ich vollkommen in Ordnung. Aber das Problem ist, man hat ja kein wirkliches Korrektiv. Man hat den Kapitalmarkt, der sagt, okay, ihr seid jetzt zu hoch verschuldet, deswegen möchte ich, wenn ihr wieder Geld aufnehmen wollt, möchte ich mehr Zinsen haben. Das kann man ja relativ lange spielen. Das Problem an der ganzen Sache ist eben, dass die meisten Schulden, die Deutschland eben hat und die es macht, gar nicht mehr dafür da sind, in irgendetwas zu investieren. Stichwort Infrastruktur. Ich meine, jeder, der mit dem Auto oder mit der Bahn mal unterwegs ist, weiß, wovon ich rede. Eigentlich ziehen wir ja in Konsum. Also sprich,
genau das ist das Problem.
In den Sozialstaat und wir verfrühstücken eigentlich alle.
Ja, und das deswegen dann mein Studium immer wieder durch zwischen CapEx und OPEX, ne? Also Anlagevermögen und operatives Vermögen. Wenn ich es halt, um irgendwelche Löcher zu stopfen, in Bankensysteme packe, ohne sie zu reformieren, ne? Also wenn ich jetzt sage, pass auf, wir brauchen ein neues IT-System, damit sind wir aber 30% wirtschaftlicher unterwegs, dann wäre das ja eine gute Investition. Oder wenn ich sage, nee, wir müssen in Straße und Schiene investieren und wir sparen aber auch an anderer Stelle, also wir machen das nicht nur so, sondern da muss ja mehr passieren, dann bringt das ja das Land nach vorne. Und eigentlich gibt es da ja auch Tools für. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass man sagt, wir gucken, was kriegen wir denn für den Euro? Also, ne, das hat man ja vorher gemacht. Das ist übrigens einer der Gründe, warum der Transrapid damals nicht durchs Ruhrgebiet gefahren wurde oder gebaut wurde, die Strecke. Wenn man gesagt hat, wenn wir die Euros anders investieren, kriegen wir mehr dafür für die Volkswirtschaft.
Ja.
Und diese Tools gibt es, aber oft ist da Parteipolitik und die Wünsche der Einzelnen stehen dann dem entgegen und dann funktioniert das ganz halt. Also von daher, mein Lindner hätte das in einem Nebensatz auch mal so gesagt, dass so, wie sie das sich gewünscht haben, er das nicht mitgehen konnte. Er hat das dann immer noch mal ein bisschen härter in Summe ausgedrückt, aber er hat dann auch noch mal gesagt, wir können das auch nicht einfach in operative Sachen halt investieren. Ne? Und dann wäre es ja auch verbrannt, dann wäre es einfach weg. Ne? Und dann genau. Wachsen einfach nur die Schulden. Ne?
Genau. Also ich finde, Damals die Politiker, die die Schuldenbremse beschlossen haben. Ich meine, ich kann mich ja auch noch, vielleicht kannst du dich ja auch noch an diese doch sehr heftigen Diskussionen zum Teil erinnern. Am Ende hat dann, ich sag mal so, doch die Vernunft gesiegt, weil man schon gemerkt hat, dass dieser Staat schon ein ziemlicher Moloch ist. Aber was wir ja in den letzten Wochen und Jahren gesehen haben, dieses unsägliche Spiel mit den sogenannten Sondervermögen. Ich meine, das geht den Leuten heutzutage so locker über die Zunge. Sondervermögen, ja, das ist kein Sondervermögen, das sind Sonderschulden, die man versucht aus dem normalen gesetzlich bestimmten Haushalt rauszuhalten. Nichts anderes ist das. Und man versucht jetzt man sieht ja, und das kann man ja durchaus positiv werten, dass trotz aller Scheuklappen es trotzdem gesehen wird, dass der Staat investieren muss, also echt investieren muss. Aber statt zu sagen, okay, wir müssen an anderer Stelle halt sparen, wird halt ein neues Sondervermögen ins Spiel gebracht. Und ich muss es noch mal sagen, aus meiner Sicht, Deutschland hat halt kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem. Wir haben zig Milliarden und ich meine, da gibt es ja nun wirklich viele Berechnungen aus linker und rechter Ecke, was eigentlich einzusparen ginge, bei welchen Positionen. Das kann man dann, wie gesagt, je nach politischer Couleur könnte man da entsprechend sicherlich jonglieren und das eine machen und das andere lassen. Aber grundsätzlich ist es halt so, die Bundesrepublik oder der Staatshaushalt der Bundesrepublik ist so hoch oder die Einnahmen, die Steuereinnahmen sind so hoch wie noch nie. Und trotzdem steht der Staat da oder steht die Regierung da Da steht das Parlament da und sagt, wir haben kein Geld. Und da muss ich mal sagen, da gibt es dann halt ein grundsätzliches Problem, was allerdings, glaube ich, in keiner Konstellation, die jetzt momentan möglich ist, angesetzt wird, sondern es wird, und da bin ich relativ sicher, es wird eine Aufweichung der Schuldenbremse geben und da irgendwelchen neuen Fantasienamen. Und das wird dann, glaube ich, das Problem tatsächlich werden für alle. Denn wenn die internationalen Investoren, die ja in dem Normalfall dann diese Schulden kaufen, sagen, ja, könnt ihr machen, aber dafür wollen wir mehr Zinsen haben, dann ist es ja nicht nur der Staat, der mehr Zinsen zahlt, sondern wenn der Staat nicht mehr so eine hohe Bonität hat, dann werden sich automatisch alle Unternehmen dahinter einordnen müssen, dann werden sich alle Verbraucher dahinter einordnen müssen. Das ist dann wie so ein Rattenschwanz an erhöhten Risiken, Rückzahlungsrisiken, der letzten Endes in jeden Lebensbereich hineinwirken wird. Und das Ergebnis ist klar, dass man da daraus dann entsprechend auch eine wirtschaftliche Schwäche zusätzlich produziert.
Jetzt habe ich ja hier noch ein paar Punkte drauf. Wir können ja auch noch mal eben schnell durchgehen. Ich habe hier noch Energiepolitik. Und uns hat's bei dir? Nee, noch nicht, okay.
Ich will mich zurückhalten. Meine Füße zucken.
Die FDP könnte auf günstigere Energiepreise und Wiederaufnahme der Atomkraft drängen. SPD und CDU würden eher auf eine ausgewogene Energiepolitik setzen, die Versorgungssicherheit und Klimaziele kombiniert. Das ist so eine Aussage, dass alles drin, alles möglich, nichts muss, ne?
Ja, ich möchte mal ein positives Szenario an die Wand werfen und ein negatives Szenario. Das positive Szenario ist Einsicht in die Notwendigkeit, dass man sagt, okay, wir müssen wieder stärker mit fossilen Brennstoffen arbeiten. Ich glaube nicht, dass Atomkraftwerke wieder nach Deutschland kommen. Wer soll sie denn noch bauen? Also es gab in den letzten Jahrzehnten so viel Hickhack.
Die Franzosen.
Ja, ich glaube, selbst die Franzosen wollen das nicht, weil man weiß nicht, was in 4 Jahren dann wieder ist. Und außerdem, ein Kraftwerk lässt sich halt, wie gesagt, nicht im halben Jahr bauen. Und wir wissen ja, wie die Bauzeiten schon für relativ unproblematische Infrastrukturprojekte in Deutschland sind. Also Atomkraft, wenn es überhaupt eine Entscheidung pro geben würde, würden wir da wahrscheinlich von 10 oder 15 Jahren sprechen, wenn es überhaupt dazu kommt.
Also wenn ich mir was wünschen dürfte, ich würde mir, du weißt, ich habe PV auf dem Dach und Speicher im Haus. Ich leide aber auch darunter, weil ich sehe hier ein Neubaugebiet, alle Nachbarn haben das auch. Ich würde mich freuen, wenn es diese Subvention aus meiner egoistischen Brille nicht mehr geben würde. Da könnt ihr jetzt alle drüber lachen. Aber auch, weil es einfach Probleme gibt. Ne? Also dieser ganze Straßenzug hat halt PV. Im Sommer ballert die Sonne bei uns gegen die ganzen Sicherungen raus, weil wir einfach zu viel Strom, weil 253 Volt stirbt ja alles. Die Heizung geht aus, der Wechselrichter schaltet ab. Bei den Nachbarn sind die Sachen schon kaputt gegangen. Bei uns muss jetzt auch gerade was getauscht werden. Ich würde mir einfach wünschen, dass die Netze halt ausgebaut werden, ne? Und die Wechsel, und die nicht die Wechselrichter, sondern die Mittelspannungstransistoren oder wie die heißen, dass der Strom auch abgeführt werden kann. Also wir haben bei uns hier in dem Stadtteil von einem Viertel hier einfach zu viel Strom. Wir kriegen es nicht aus dem Netz raus. Und dadurch gehen halt Sachen halt kaputt. Ne? Du hast mehr Druck auf den Relais. Die ersten Sachen sehen wir halt ab, dass sie halt.
Ja.
Und das, glaube ich, wäre noch viel, viel wichtiger, damit wir überhaupt diese Möglichkeit hätten. Ne? Also weil Strom von Norden nach Süden zu transportieren, kriegen wir immer noch nicht hin. Die ersten Meter sind ja jetzt doch dann irgendwann mal gebaut worden nach, weiß ich, 10, 15, 20 Jahren Planung und ersten Gedanken. Aber wenn die Netze das nicht können, dann können wir noch so viel machen. Und ja, es wird bestimmt auch noch Innovationen geben. Aber wenn wir mit dem letzten Schritt als erstes starten, weil das eine tolle Symbolpolitik ist, dann ist es halt dumm. Hm?
Ja, ja. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil nämlich eine Sache, die ich sehe, wird auch wahrscheinlich nicht passieren. Nur mal ganz kurz ansatzweise gedacht, es gibt einen Frieden in der Ukraine. Und die Sanktionen gegen Russland werden aufgehoben.
Eine Schaltung ist ja noch ganz.
Billiges russisches Erdgas grundsätzlich zur Verfügung. Ich glaube, alle um uns herum, wie sie ja jetzt schon teilweise machen, alle um uns herum werden billiges russisches Erdgas kaufen, nur die Deutschen nicht. Wir werden weiter ich sehe das in dem jetzigen politischen, zumindest in der öffentlichen politischen Konstellation sehe ich das nicht, dass selbst nach einem Kriegsende Deutschland sich wieder dort anschließt und Erdgas dort bezieht. Also leicht
vielleicht. Auf jeden Fall mega viel verbrannte diplomatische Erde, ne? Also
ja,
wie man das Gehalt bekommt, das wäre natürlich schon sehr, sehr spannend mal zu sehen. Ich kann
kommt immer so ein bisschen drauf an, wer der nächste Außenminister oder die Außenministerin wird, ne?
Ja, und das auch. Und
wie aber,
genau, boah, ist schon, ja, ja, also, aber das glaube ich noch alles möglich. Also ich habe da auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht, ob das mal wieder kommen würde, aber dafür müsste es jetzt erstmal Frieden geben, ne? Also das bleibt ja auch nochmal abzuwarten, ob das so klappt. Ich habe noch einen Punkt.
Wir sind jetzt schon relativ weit in der Zeit. Ich würde aber trotzdem noch, wie wir ja angekündigt haben, nochmal drüber sprechen wollen, was können denn eigentlich Anleger nun aus diesen möglichen Szenarien machen, die auf uns zukommen ab dem Sonntag oder ab dem Montag. Und aus meiner Sicht gibt es da halt zwei große Stoßrichtungen. Einerseits, wie wir ja schon Anfang gesagt haben, wenn es eine eher wirtschaftsliberalere Koalition wird, mit die hat so eine Sachen angreifen wie Bürokratieabbau und ganz generell für ein etwas positiveres Wirtschaftsumfeld und vielleicht auch bei den Energiepreisen anpackt, dann glaube ich zum Beispiel wird ein Bereich in Deutschland besonders stark profitieren, nämlich der ganze Nebenwertebereich, also der Mittelstand. Die haben ja nicht die Möglichkeit, woanders auszuweichen, sondern müssen halt mit den Gegebenheiten arbeiten. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesehen, der deutsche Mittelstand ist ja eigentlich schon in der Lage, sich auf veränderte Situationen einzustellen. Aber ich fand es schon bedenklich, mit welcher Massivität in den letzten Jahren gerade auch größere Insolvenzen stattgefunden haben, die man nicht immer nur auf das Thema falsches Management schieben kann, sondern eben auf die Rahmenbedingungen. Und deswegen glaube ich schon, wenn es ein bisschen wirtschaftsliberaler wieder vonstatten geht, dass der gesamte Nebenwertesektor, also MDAX, SDAX, profitieren könnte. Deswegen hatte ich auch jetzt gerade, oder eigentlich nicht jetzt, aber nochmal wiederholt meine Empfehlung beim Wernicker ETF-Report, zum Beispiel sich da breit zu investieren, indem man einen MDAX oder einen SDAX-ETF kauft oder zumindest, wenn man sie schon hat, weiter investiert bleibt. Da hatte ich jetzt ganz spezielle empfohlen. Da gibt es von Amundi, gibt es einen MDAX und einen SDAX ETF. Finde ich ganz gut, weil die beide ausschüttend sind. Also das heißt, jemand, der auch ein passives Einkommen über Dividendenausschüttungen haben möchte, wäre da sicherlich gut positioniert. Auch wenn das auf Kosten der Performance, der Performance des ETFs geht. Das andere Szenario wäre sicherlich dann, wenn es nicht wirtschaftsliberaler, sondern eher so weiter so gehen würde, dann wäre, glaube ich, der DAX weiterhin ein großer Favorit. Der hat sich ja schon in den letzten Jahren komplett von der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland abgekoppelt. Ich meine, wir sind auf Rekordniveau beim DAX. Das verschlägt einem ja schon den Atem, mit welcher Rasanz hier eine Tausender-Marke nach der anderen jetzt in den letzten Monaten gefallen ist.
Aber es lässt mich auch ein bisschen Unsicherheit in den USA, dass man sagt.
Nein, überhaupt nicht. Nein, im Gegenteil, weil eben viele der DAX-Unternehmen halt international tätig sind und sogar mehrheitlich inzwischen international tätig sind und natürlich auch so ein bisschen als Risikostreuung gesehen werden. Also es ist zwar ein deutscher Aktienindex, aber der wird von ausländischen Investoren beherrscht. Und diese ausländischen Investoren investieren dort rein, nicht weil das deutsche Unternehmen sind, die in Deutschland ihr Geschäft machen, sondern weil es international aufgestellte Unternehmen sind, aber eben keine amerikanischen. Aus meiner Sicht eben, wie gesagt, um das Risiko besser in einer entsprechenden Asset Allocation zu verteilen.
Aber das ist sehr offensichtlich der US-Markt dann schuld, dass unsere DAX-Aktien gerade steigen.
Naja, schuld würde ich jetzt nicht sagen, wenn du dir den amerikanischen Markt anschaust. Ich meine, der hat auch Rekordvorlagen getätigt, aber er ist halt schon sehr teuer. Der DAX an sich ist im internationalen Vergleich noch relativ billig. Also ich glaube, der S&P hat ein KGV, glaube ich, jetzt gerade bei 22, 23 und der DAX, glaube ich, bei 14 oder 15 oder 16. Und da wird mit einem ganz spitzen Bleistift bei den Investoren gerechnet. Und wenn ich sozusagen auch ein internationales Geschäft habe, und das billiger bekomme, natürlich ist das auch ein guter Investment Case. Allerdings halt, wie gesagt, immer nur als, also ich rede jetzt von den ganz großen Investoren, letztendlich nur als Beimischung, weil der deutsche Markt halt relativ klein ist. Der ist halt nicht so groß wie der amerikanische und bietet halt entsprechend auch weniger Handelsliquidität. Aber dennoch eignet er sich gut zur Beimischung. Und deswegen glaube ich auch, dass der DAX in solch einem Szenario sich weiterhin von der wirtschaftlichen, gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abkoppeln lässt und weiterhin eben von den internationalen Investoren gekauft wird. Nicht zu vergessen, ich meine, wir haben ja auch in Amerika jetzt gesehen, bei den Quartalsberichten, die amerikanischen Unternehmen, die international tätig waren, die haben, glaube ich, bis dato, also jetzt von den S&P 500 Unternehmen, bis dato durchschnittlichen Gewinnwachstum im vierten Quartal von, glaube ich, um die 20% gehabt. Und der gesamte S&P 500 waren jetzt, glaube ich, 14, 15%. Also das internationale Geschäft boomt halt. Und das gilt halt sowohl für Amerikaner als auch für Deutsche.
Okay, dann lass uns auch zum Schluss nochmal eine schnelle Runde machen. Ja oder nein und maximal ein Satz. Der SDAX MDAX, würde er nach dieser Konstellation Schwarz-Rot-Gelb steigen oder sinken?
Steigen.
Okay. Unternehmen wie E.ON, RWE und alle, die Netze ausbauen, profitieren oder verlieren?
Eher profitieren.
Mhm. Digitalisierungsunternehmen wie eine SAP, wie wir in Deutschland haben, profitieren?
Auf jeden Fall profitieren.
Okay. Bauinfrastruktur, profitieren oder verlieren?
Schwierig. Bei einem verbesserten Regulierungsumfeld profitieren, beim Status quo verlieren.
Mhm. Militär?
Auf jeden Fall profitieren. Da kommen die Europäer nicht dran vorbei.
Ich denke auch. Frage ist halt nur, wie viel sie im eigenen Land bestellen oder dann halt im amerikanischen Ausland.
Auch wenn es jetzt nicht nur Einsatz ist, da muss ich sagen, die Deutschen sind da sehr gut aufgestellt. Wir haben ThyssenKrupp, wir haben Rheinmetall, wir haben Renk, wir haben Steyr Motor, okay, das ist ein Österreicher. Wir haben noch zwei, drei andere deutsch dominierte Firmen in diesem Bereich. Wir haben Airbus. Also im Bereich Rüstung sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt, zumindest im europäischen Umfeld.
Haben wir noch ein Schlusswort?
Ja. Nächstes Mal, und das wäre jetzt eine Herzensangelegenheit, sprechen wir nicht nur über die Ergebnisse der Bundestagswahl, sondern dann reden wir auch mal wieder über ein paar einzelne Nebenwerte, die ich zuletzt mir angehört habe und die ich total spannend finde.
Ja, wir haben noch ein Thema haben wir ja noch in der Pipe. Wir müssen auch gucken, wie du die Kohle wieder aus dem Markt rauskriegst, ne? Also die dritte Generation ist dran. Ja. Da haben wir auch noch offen.
Gut, das werden wir dann in gemütlicher Runde nochmal erörtern.
Genau. Okay. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.
Ja, habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.